Als wir neulich zusammensaßen mal, sagte ich irgendwie so beiläufig, Weihnachten ist ja das unchristlichste unserer christlichen Feste. Das ist so. Das kann man noch feiern, wenn man nur noch an den Tannenbaum glaubt. Und viele Menschen feiern das ja auch so, dass sie eigentlich den heiligen Tannenbaum anbeten. Und sich gegenseitig beschenken. Aber ja, dabei kann es ja sein, und ich fürchte, es ist so, dass wir im Entscheidenden leer ausgehen. Und darum haben wir diese drei Sonntage, in denen wir uns auch selbst erinnern wollen. Ich glaube, wir haben das auch nötig. Weihnachten, neu entdecken, und wir wollen uns konzentrieren auf drei Geschenke. Drei Geschenke, die Gott für uns hat. Heute wollen wir uns mit dem ersten Geschenk beschäftigen. Dem Geschenk der Freude. Und wir wollen aus dem Text, der auch auf unseren Blättern abgedruckt ist, mal die erste Spalte lesen. Da heißt es, in jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seines Wohlgefallens. Gott möchte uns beschenken. Und zwar, ja, mit Jesus, das ist klar. Aber was bei uns ankommen soll, ist, siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Also Gott möchte uns mit Freude beschenken. Große Freude heißt es hier sogar. Mal für die Jugendlichen. Megafreude. Steht eigentlich sogar in der Bibel. Da steht nämlich mit Megafreude. Megas ist im Griechischen und heißt groß. Wenn man zusammensetzt mit Zahlen, bedeutet Megas oder Mega ein Vielfaches. Eine Megatonne ist wie viel Tonnen? 1 Million. Also etwas eigentlich Unvorstellbares. Ein Vielfaches an Freude. So dass man sagen kann, dass, da kommt man eigentlich nicht damit zu Ende. Freude kann man natürlich nicht messen, dass man sagt, das ist einfach 1 Million mal Freude. Freude, das ist ja nicht eine Frage der Menge, sondern der Qualität. Das kann man nicht messen. Es ist eine Frage der Intensität. Jeder, der sich irgendwie mal gefreut hat, muss sagen, 1000 Mal ein bisschen freuen ist nicht so viel, wie einmal sich richtig freuen. Stimmt das? Ich glaube wohl. Ne? Halten wir mal fest, was Gott hier zusagt. Er hat Megafreude. Die möchte er uns gerne schenken. Und zwar nicht nur einige besonders Glückliche, sondern Megafreude für alles Volk. Gehöre ich zu allem Volk? Glaube wohl, oder? Du auch? Gut. Die Rückfrage ist natürlich trotzdem, Megafreude für mich? Ich kann mir die Hirten vorstellen, als sie so standen und der Engel strahlte sie so an und er sagte, ich bringe euch große Freude, dass einige von ihnen sich umgedreht haben. Ist da noch wer, den Gott meint? Ich kann doch eigentlich nicht wirklich gemeint sein. Für mich gibt's doch nicht wirklich diese Mega-Freude. Gott hat Mega-Freude bereit. Und das ist die Geschichte, auf die es hier ankommt. Und zwar für Leute, die eigentlich im Moment oder überhaupt nichts zu lachen haben. Timo hat es vorhin so ein bisschen anklingen lassen, dass Jesus darauf wartet, bis wir wirklich ihn suchen, weil wir irgendwo auch in der Klemme sind. Dankeschön, dass du uns dein Herz so aufgetan hast. Ich dachte auch, während du es erzählt hast, wie schön, wenn Eltern das mal erleben, dass sie ihre Kinder erleben, wie sie sagen, ich habe Jesus gefunden und damit den Sinn meines Lebens. Das wünsche ich euch auch. Ja? Okay. Große Freude für Leute, die nichts zu lachen haben. Die Hirten waren nicht so romantische Figuren, sondern sie waren eigentlich Leute mit einem schlechten Ruf. Raue Gesellen, die außerdem im Ruf standen der Unehrlichkeit, der Lüge, des Betrugs, klar. Das war manchmal schwierig. Wir abrechnen mit ihren Chefs, wollen wir gar nicht drüber sagen. Da wurde schon mal ein Schaf unterschlagen, dafür hat der Chef sie manchmal zur Kasse gebeten, wo wir sie gar nichts dafür konnten. Ganz schwierig. Mega Freude, aber geht das denn so einfach? Wenn hier die Hirten genannt sind, als die ersten Empfänger dieser Freudennachricht, dann glaube ich, hat es einen Grund. Gott wollte sagen, wenn diese Tagedieber bei mir ganz oben auf der Liste stehen, dann ist für dich auch noch Platz drauf, oder? Wenn er die Megafreude hat für die Leute, die wirklich nichts zu lachen hatten, mag ich es denn glauben, auch egal wie im Moment meine Situation ist, dass er auch für mich wirklich was zu lachen noch hat? Aber geht es so einfach, dass ich sage, nur freut euch mal schön. Ich kriege immer so Prospekte da, so große. Irgendein Laden, so ein großer Laden feiert sein 7-jähriges Geburtstag oder auch das 8. und sagt, Jubelpreise, jubeln Sie mit uns und freuen Sie sich. Ich weiß, die wollen nur an mein Portemonnaie. Das geht doch nicht. Das ist doch so hohl wie nur was. So kann man sich nicht freuen. Hätte mal ein Experiment. Ihr müsst es nicht machen, aber wenn ihr es wollt, könnt ihr, kitzel dich mal selbst. Probier das mal. Probier dich mal selbst zu kitzeln. Also wenn ihr jetzt lacht, dann nur über mich. Das geht nämlich nicht. Du kannst ja auch keinen Witz erzählen. Und wir können uns letztlich auch nicht selber ein Geschenk machen. Das geht eigentlich so richtig. Ein Geschenk muss man von jemand anders kriegen. Stimmt das? Und so richtig kitzeln muss einen auch jemand anders, sonst klappt das auch nicht. Also die Freude muss von woanders kommen. Sie kann nicht von mir selbst kommen. Und das, was ich erlebe, ist im Grunde die Reaktion. Jemand tut mir was Gutes, er freut mich. Und dann ist eine gefühlsmäßige Reaktion da, die nennt sich Freude. Und da komme ich zu dem Zweiten, es muss einen Grund geben zur Freude. Nur zu sagen, wie bei diesen komischen Prospekten, heute ist mal Jubeltag. Also mich bringt das nicht zum Jubeln. Ich finde nur, die Freude wird dabei so entsetzlich entwertet. Gott befiehlt uns nicht nur einfach, nur freut euch mal ganz doll, sondern er gibt uns Grund zur Freude, auch diesen Hirten da. Und zwar einen doppelten Grund. Das erste ist Megafreude, weil wir einen Retter haben. Mega Freude, weil wir einen Retter haben. Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Mega Freude für alles Volk. Euch ist heute der Retter geboren. Vor einigen Tagen habe ich mal, man will sich ja bilden, wie ist es, philosophische Runde oder Talkshow oder sowas gesehen, egal. Und da war dann einer, der hatte sich auch als Atheist geoutet. Und er hat dann gesagt, also es gibt für das Universum und für mein Leben eigentlich, gibt es keinen Sinn. Wir können keinen Sinn im Universum und auch in unserem persönlichen Leben finden. Und dann sagt er, den Sinn, den muss ich mir selber machen. Aha. Mir fiel da allerdings ein gewisser Baron ein. Als er mit seinem Pferd im Sumpf war, da hat er gesagt, er hat das ganz tricky gemacht. Das Pferd kam nicht raus und er nicht. Da hat er seinen Zopf genommen und hat auch ordentlich dran gezogen. Und schon war nicht nur er, sondern auch das Pferd aus dem Sumpf. Ja, so ist das, wenn wir uns selbst sagen, ich mache mir einen Sinn. Hoffentlich kann ich mir jetzt auch wenigstens selbst glauben. Immerhin, ich liebe die Atheisten. Schon allein deswegen, weil sie so ehrlich sind. Sie sagen nämlich etwas, worüber sich die meisten Leute gedankenlos hinwegmogeln. Sie sagen, wenn die Sache mit Jesus nicht richtig ist und mit Gott, dann gibt es keinen Sinn. Dann ist wirklich dieses Unternehmen einschließlich meiner Person völlig witz und sinnlos. Irrtum ist nur, dass Sie meinen, Sie können das mit dem Zopf machen. Das ist dann schwieriger. David sagt es umgekehrt. Er sagt, ich harrte auf den Herrn und er neigte sich zu mir und er zog mich aus einer grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte mich auf einen Felsen, dass ich sicher treten kann und gab mir ein neues Lied in den Mund zu loben unseren Gott. Merken wir, da kommt die Rettung nicht so, sondern da kommt einer von außen, der packt mich und zieht mich aus diesem Schlamm und stellt mich auf einen Felsen. Zu den Hirten sagt der Gottesbote, siehe, ich verkündige euch große Freude, nicht weil ihr euch so freuen sollt, sondern weil euch der Retter geboren ist. Ihr habt einen festen Grund, ein Fundament zur Freude. Es gibt nämlich den Retter für euch. Der Engel macht den Hirten nichts vor. Er sagt nicht, jetzt ist alles schön glatt und macht euch keine Sorgen, sondern er sagt, dieser Retter ist noch ganz klein. Manchmal kommt es euch vor, als müsst ihr den Retter retten, weil er noch ein Baby ist. Okay. Aber er sagt, der Retter ist geboren. Und ihr könnt es abwarten, bis dieser Retter sein Werk tun wird. Und ich weiß, wovon ich rede. Als er am Kreuz für uns gekommen, für unsere Sünde gestorben und für uns auferstanden ist, um uns mit in das ewige Leben zu nehmen. Der Retter ist geboren, aber von jetzt an, auch wenn das noch unter Schwierigkeiten ist, hat unsere Lebensmelodie ein neues Vorzeichen. Ich hätte beinahe gefragt, ich frage mal unseren Organisten, was wollen wir jetzt nicht machen? Spiel doch mal erst eine Melodie in Dur, in Moll und dann in Dur. Das kann man ja. Und ihr merkt, es ist dieselbe Melodie. Aber weil andere Vorzeichen davor sind, ist es nicht mehr die Melodie, ach, es geht ja alles den Bach runter und zum Schluss frisst mich doch die Katz. Sondern da steht am Ende, Jesus ist auferstanden und ich habe einen festen Grund. Dur heißt ja fest, hart. Da stehe ich auf einem Felsen und dann klingt auch meine Lebensmelodie anders, weil ich einen Retter habe. Mein Retter ist geboren, mein Retter lebt. Warum sollte ich da nicht die Hand ausstrecken? So einfach ist es doch. Und sagen, Herr, zieh mich raus. Wir haben immer wieder auch bei Jesus erleben, auf diesen Vers hingewiesen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der seine Hand ausstreckt und Herr, ich kann nicht mehr, als hier bin ich, wenn es dich gibt, zieh mich doch raus. den packt er und zieht ihn raus. Das dauert manchmal, wenn wir, je nachdem, wie tief wir im Sumpf stecken. Aber der hat uns bei der Hand und er lässt uns nicht los, bis er uns rausgezogen hat. Die Frage ist, was könnte mich hindern, ihm meine Hand hinzustrecken? Was könnte mich hindern, dieses Geschenk anzunehmen, Herr, wenn du auch für mich gekommen bist, mein Retter? Dann, Herr, rette mich. Das ist der zweite Grund zur Freude, die Megafreude, weil Gott Freude an dir hat. Ja, ja. Ich weiß, du glaubst es mir nicht, aber Gott hat Freude an dir. Wir haben die Botschaft des Engels gehört vom Retter. Und nun kommt eine Verstärkung. Der Engel Gottes, der das gesagt hat, kriegt letztlich Verstärkung. Da ist das ganze Heer des Himmels, das können wir uns gar nicht vorstellen, und die haben eine Botschaft, die sagen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede, nämlich Heil sein, rundherum Heil sein, bei den Menschen, an den Menschen des Wohlgefallens, heißt es hier. Früher hatte Luther das noch anders, da hieß es, bei den und den Menschen ein Wohlgefallen. So haben wir es auch gesungen. Ich habe immer gedacht, wie ist denn das? Den Menschen ein Wohlgefallen. Was fällt denn da runter oder was ist denn das für ein Wohlgefallen? Nun gut, jetzt ist schon klarer. Es geht, Friede sei den Menschen, Heil, Heilung den Menschen, an denen Gott Wohlgefallen hat. Ihnen will er Heil sein, Wohlergehen, Frieden geben. Also, wenn Gott an mir Wohlgefallen hat, dann krieg ich das. Okay? Ich darf erwarten, dass er mir das dann schenkt. Frieden und Heil sein. Innen und außen. Die Frage ist nur, wer sind diese Menschen des Wohlgefallens, an denen Gott so großen Spaß hat? Bin ich denn so ein Wonneproppen, der Gott in Entzücken versetzt? Also, liebe Eltern, da drin und da draußen, auch eure lieben Kleinen, an denen ihr jetzt so viel Entzücken habt, obwohl sie euch die Nächte rauben. Jetzt sind sie noch Wonneproppen und ihr habt euch so gefreut und freut euch so an ihnen. Aber es wird der Tag kommen, da werdet ihr euch ganz schön an ihn ärgern. Wie ich das weiß, bei euch war es doch genauso mit euren Eltern, oder? Ist ja auch nicht einfach, bis man seine Eltern groß hat, ich verstehe das. Ne? Das ist ja vorbei irgendwann. Und nun sag mal ehrlich, wenn du in den Spiegel guckst, dann sagst du, ach Herr, was bin ich für ein Wonneproppen. Du musst dich bestimmt an mir so, du musst dein Entzücken, auf mich hast du gerade gewartet. Hast du schon mal so gedacht? Ich glaube nicht. Aber hier steht, Heil sein den Menschen, an denen Gott so einen Spaß hat. Ja, wer sind die denn? Sind wir nicht ihr, die, über denen Gott die Hände über dem Kopf zusammenschlagen muss, sagen, Hilfe, was stellen Sie wieder an? Oder, oh nein, das kann man ja nicht ansehen. An was und an wem kann er denn Wohlgefallen haben? Ich habe mir Gedanken darüber gemacht und habe in Gedanken auch die Bibel so durchgeblättert und habe gefunden, es gibt eigentlich nur einen in der ganzen Bibel, an dem Gott uneingeschränkt Wohlgefallen hat. Und das steht auch in der Bibel. Als Jesus Christus getauft wurde, da heißt, der Himmel öffnete sich, so ähnlich wie in Bethlehem. Und dann kam die Antwort, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Der entzückt mich. Und nochmal, als Jesus sich auf den Weg machte ans Kreuz, das war also auf dem Berg der Verklärung war, das war im Grunde der Ausgangspunkt zum Kreuz. Da war auch eine Stimme vom Himmel, die sagte, dass du bist mein geliebter Sohn. Er sagt sogar persönlich, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Also es gibt einen Menschen auf der ganzen Welt, an dem hat Gott uneingeschränkt Wohlgefallen. Jesus. Gut, und was habe ich davon? Es gibt einen Trick. Wenn du bei Jesus stehst, sieht Gott nur Jesus. Okay? Wenn du bei Jesus stehst, mit Jesus zusammen gesiehst, dann sieht Gott nur Jesus. Dann sieht er nicht meine Fehler, meine Komplexe, meine Schwierigkeiten, mein Versagen, meine dunklen und bösen Gedanken, ach, ich könnte, sondern dann sieht Gott Jesus. Also ist die Frage, wo stehe ich? Wenn ich bei Jesus stehe, dann sagt Gott zu mir auch, und darf ich das mal so sagen, dann schaut er dich an und sagt, weil er Jesus sieht, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, ich habe Freude an dir. Und dann guckst du nicht in den Spiegel und sagst, aber das kann doch gar nicht stimmen, weil ich auf meiner Nase einen Pickel habe oder so, sondern dann sagst du, ja Herr, danke Herr Jesus, dass ich bei dir stehe und ich weiß, die in Christus sind, sagt, Paulus sagt das so, für die, die in Jesus Christus sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Ei, Timo, du hast es uns so schön gesagt, auch, das ist auch manchmal noch schwierig in der Nachfolge mit Jesus. Aber da steht nicht, da ist im Himmel nicht ein Polizist, der schreibt auf alle deine Sachen und irgendwann kommt er mit der langen Liste und schickt einen Bußgeldbescheid. Sondern da steht in der Bibel, es gibt keine Verurteilung für die, die in Jesus Christus drin sind. Ist das nicht herrlich? Da sieht Gott nichts Schlimmes an uns. Da sieht er bloß Liebe und Freude. Und das kann ich auch nur glauben, wenn ich selber an Jesus gucke. Denn wenn ich es in mein Gesicht angucke, dann sage ich, das stimmt nicht, Herr. Ich weiß noch was anderes. Aber Gott sagt nein. Deine Sünden sind im tiefsten Meer versunken. All dein Versagen ist versunken. Nichts darf dich mehr anklagen. Ich habe nur noch Freude an dir. Ist das nicht ein guter Grund, zu Jesus zu kommen? Ist es nicht ein guter Grund, dieses Geschenk anzunehmen? Und es ist ja ein Geschenk, das können wir nicht anders machen. Herr, ich will dir es glauben, um Jesu Willen. Och, nun sage ich das mal, dass ich dein Wonneproppen bin. Ihr versteht, wie ich das meine. Dass du solch einen Narren an mir gefressen hast und mich in Ewigkeit nicht loslässt. Zwei wunderbare Gründe, sich zu freuen. Ich habe ein Fundament, das gibt nicht nach. Und ich bin uneingeschränkt, unendlich geliebt, trotz allem Mist, den ich noch mache. Halleluja. Amen. Gut. Aber ich bin noch nicht ganz fertig. Diese Freude gibt es auf Vorschuss. Manchmal sagen wir, ja, das stimmt ja im Himmel, aber ich fühle mich gar nicht so. Stimmt, ich auch nicht. Das Beste kommt noch, das ist wahr. Aber das Gute ist, auf das Beste, auf das ewige Leben hat Gott für uns Vorschuss. Das steht in der Bibel. Da steht nämlich, der Heilige Geist ist Gottes Vorschuss. Arabon im Griechischen, auf Deutsch Angeld wird es genannt. Aber das ist im Grunde die Anzahlung, der Vorschuss. Gott gibt uns Vorschuss auf die Freude. Und darum ist es auch kein Wunder, dass die zweite Teilfrucht des Heiligen Geistes ist, die Frucht des Geistes, mal zusammen, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Haben wir sie alle? Zweite Stelle, Freude. So wichtig ist das Gott. Und nicht Freude, die ich mache, sondern Freude, die ein Geschenk ist. Da dürfen wir doch dann demnach auf der Grundlage der Geburt Jesu um Vorschuss bitten. Ne? Wir wissen, das Wirkliche kommt noch, aber gib mir doch Freude, Herr. Ich meine nicht, dass wir uns Freude einreden, sondern dass wir in dieser Weihnachtszeit sagen darf, Herr, ich möchte doch, dass du mir das schenkst, dass ich mich an dir, an deiner Rettung, daran, dass du mich liebst, wirklich freuen kann. Dass das durch deine Gnade im Heiligen Geist dann von innen kommt, dass ich es mir nicht nur vom Kopf her sage, sondern dass du es mir schenkst. Wir dürfen um Vorschuss bitten, um ein Geschenk. Und wenn wir ihm folgen, dann dürfen wir erwarten, dass die Freude einfach sozusagen Gottes Beigabe ist, wenn wir seinen Willen tun. In der Bibel wird einmal von einem Gefängnisdirektor geredet, der wollte sich, ich sage das mal so, er wollte sich umbringen. Der stand schon da, hatte das Schwert gegen seinen Bauch gelehnt oder seine Schulter und sagte, plumps, ich wiege genug, das wird wohl reichen, meine Schwerkraft, dass mich das Ding umbringt. Und dann sagt Paulus, tu dir nichts an. Und sagt er, was soll ich denn tun? Und er sagt, pass auf, in dieser verzwickten Lage, vertraue dem Herrn Jesus Christus, glaube an ihn, dann wirst du gerettet werden und dein ganzes Haus. Am Ende der Geschichte heißt es, er ließ sich und die Seinen ließen sich taufen und dann heißt es, und er war mit dem seinem ganzen Haus voller Freude, weil er zum Glauben an Gott gekommen war. Das musste man ihm gar nicht sagen. Das war sozusagen automatisch die Folge davon, dass er zu diesem Retter gekommen ist und hat gesagt, Jesus Christus, nimm mich brutto mit all meiner Schuld und meinem Versagen und mach jetzt mit mir, was du willst. Danke, dass du als mein Retter gekommen bist. Amen.